Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir weitergehen dürfen in unserer Reise durch die Apostelgeschichte heute im Kapitel 15. Ich hatte so eine super Zeit in der Vorbereitung und ich hoffe, dass uns dieses spannende Kapitel aus Gottes Wort miteinander in seinen Bann zieht und Gott uns hier formt und führt. Bevor wir starten, bevor wir eintauchen, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein gutes Wort gegeben hast, dein lebendiges Wort. Und ich danke dir, dass du redest durch dein Wort. Ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist bewirkst, was du bewirken willst. Dein Wort erreicht immer sein Ziel. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen vorbereitest, sodass dein Wort auf guten Boden fällt. Hilf uns zu hören, hilf uns zu verstehen und führ uns du an diesen Ort, wo du uns haben möchtest. Dafür danke ich dir. Amen. Vor einer Woche habe ich auf dem Standard einen Artikel gelesen und dieser Artikel hat mich traurig gemacht und der passt aber auch wie die Faust aufs Auge für unseren Abschnitt, den wir heute miteinander anschauen wollen. Und zwar geht es um eine junge Frau, die heißt Anna, und Anna ist eine Freikirchenaussteigerin, wie es ganz dick in der Schlagzeile hieß. Anna ist mittlerweile erwachsen und sie beschreibt ihre Kindheit als von psychischer Gewalt geprägt, begleitet von ständigen Schuldgefühlen. Sie sagt, die Beziehungen, die sie erlebt hat, die waren bedrückend und von Misstrauen geprägt. Und erst mit Anfang 20 hat sie gelernt, unbeschwert und vertrauensvoll auf andere Leute zuzugehen. Ein Zitat, das zu lesen ist in dem Artikel von ihr, da hat sie gesagt, Liebe, egal ob elterliche oder göttliche, sei für sie auch etwas Bedrohliches, etwas Autoritäres. Und dann endet der Artikel mit dem Satz, Anna ist heute nicht mehr gläubig. Das ist es, was Religion mit sich bringt. Es ist eine Last, die uns erdrückt, anstatt dass sie Freiheit bringt. Und was mich an Annas Geschichte besonders traurig macht, ist die Tatsache, dass die Dinge, die sie erlebt hat, exakt das Gegenteil von dem sind, von dem Jesus spricht, von dieser Lebensfülle, wo Jesus erzählt und uns verspricht. Das soll einfach nicht sein. Nicht Angst und nicht Furcht treiben unser Christenherz an, sondern Freude und diese Hoffnung und diese Dankbarkeit vom Evangelium. Evangelium bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Und das Evangelium von Jesus Christus, diese gute Nachricht von Jesus Christus, ist die Nachricht, dass Gott uns Menschen vergibt und annimmt. Jeder von uns hat Dinge auf dem Kerbholz. Jeder von uns kennt sein eigenes Register. Jeder weiß, was nicht in Ordnung ist. Aber die gute Botschaft ist die, trotzdem nimmt Gott uns an. Trotzdem vergibt Gott uns. Gott macht uns zu seinen Kindern. Und das ohne irgendeine Leistung, die wir vollbringen müssen, sondern einfach durch seinen Sohn Jesus. Das ist eine fixe Zusage, die Gott uns gibt. Das Evangelium ist der Inbegriff von Freiheit und auch von Lebensfülle. Und das bedeutet, wir müssen das Evangelium gar nicht schönreden. Wir müssen das nicht attraktiv machen für andere. Weil das Evangelium ist per Definition schön, attraktiv. Das Evangelium ist per Definition unübertrefflich gut. Und es wächst beständig in unserer Wahrnehmung und wir erkennen, je länger wir mit Jesus auf dem Weg sind, mehr und mehr von dieser überwältigenden Schönheit, die Gott uns dadurch mit dieser Frohbotschaft gibt. Was wir aber machen müssen, wir müssen uns immer wieder daran erinnern und auch darin leben, weil sonst kippen wir von einer der beiden Seiten vom Pferd. Entweder wir verfallen in Gesetzlichkeit, und das bedeutet, Da kommt ein Zwang von Dingen, die wir tun müssen oder nicht mehr tun dürfen, damit Gott mit uns zufrieden ist, damit Gott mit uns zufrieden bleibt. Und das ist eine Last, die erdrückt, eine Last, die kaputt macht. Genau das, was Anna erlebt hat. Oder aber die andere Seite vom Pferd ist der Liberalismus, nämlich, dass wir tun, was wir wollen. Wir kümmern uns nicht mehr um das, was Gott von uns will und wir merken gar nicht, wie sehr es uns schadet und wie sehr wir uns von Gott entfernen. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, an seine Person, an sein Werk, der uns diese bedingungslose Annahme von Gott ermöglicht. Weil in Jesus hat Gott alles erledigt, alle Schuld auf sich selbst genommen. Und dadurch bekommen wir Freiheit und Lebensfülle. Und das ist eine Garantie, eine feste, fixe Zusage, die Gott uns gibt. Wir sind auf unserer gemeinsamen Reise durch die Apostelgeschichte. Und was wir sehen ist, dass sich diese Frohbotschaft, das Evangelium ausbreitet, immer weiter. In Jerusalem hat es begonnen und wir sind auf der Reise, auf der Ausbreitung bis ans Ende der Welt. Und in diesem Prozess, da sehen wir ein immer wiederkehrendes Muster, und zwar, dass das Evangelium Erfolge bewirkt, angenommen wird, und aber auch, dass es Widerstand gibt. Das ist so ein Muster, das sich überall durchzieht. Und auch hier im Kapitel 15 sehen wir dieses Muster, und da haben wir eine Episode von großem, großem Widerstand. Aber hier ist es kein Widerstand, der von außen passiert, von Leuten, die nichts von Gott wissen wollen und deshalb dagegen arbeiten, sondern der Widerstand kommt wieder einmal von innen. Wir hatten sowas Ähnliches bereits im Kapitel 5 und 6 der Apostelgeschichte. Und so beginnt unsere Geschichte mit dem Konflikt im Vers 1. Und da lesen wir, einige kamen herab von Judäa und die lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Wir haben einen Konflikt hier und da geht es nicht um eine kleine Meinungsverschiedenheit, sondern das zentralste Thema überhaupt ist unter Beschuss. Manche der Judenchristen sind gekommen von Jerusalem zu den neu bekehrten Heidenchristen in Antiochia und sagen zu ihnen, so wie ihr seid, könnt ihr nicht das ewige Leben bekommen, sondern ihr müsst euch beschneiden lassen und ihr müsst das Gesetz des Mose halten. Was sie ihnen sagen ist, damit ihr ewiges Leben bekommt, damit ihr Freunde mit Gott werdet, müsst ihr jüdisch werden. Hier geht es um zwei große Begriffe. Das eine ist die Beschneidung, das andere ist das Gesetz. Und diese Beschneidung ist ein äußerliches Zeichen von einer innerlichen Wahrheit. Es ist ein Ehrenzeichen, in dem Gott zum Ausdruck bringt, dass die Juden sein Volk sind. Die ganze Geschichte lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 17. Da kommt Gott zum Abraham und sagt ihm, dass dies das Zeichen des Bundes ist und er soll jeden männlichen Neugeborenen beschneiden lassen, damit sichtbar ist, der gehört zum Volk Gottes. Es ist ein äußerliches Zeichen von dieser großen Wahrheit. Und auch im Alten Testament ist das nicht ein heilsbringendes Merkmal gewesen, sondern ein Zeichen. Das zweite große Wort, von dem wir hier lesen, ist das Gesetz. Und das Gesetz ist das Gesetz, das Gott Mose überliefert hat, seinem Volk gegeben hat. Und dieses Gesetz hat eine Doppelfunktion. Der Paulus beschreibt es im Römerbrief, Kapitel 7. Auf der einen Seite dient das Gesetz dazu, dass es einen Maßstab gibt für ein heiliges Leben. Gott hat sich selbst ein Volk erwählt, ein heiliges Volk, ein ausgesondertes Volk. Und jetzt gibt er diesem Volk einen Maßstab mit auf dem Weg, wie sie heilig leben sollen. Und dieses Gesetz ist richtig gut. Gott sagt, das Gesetz spendet Leben. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 1, wer das Gesetz befolgt, der ist wie ein Baum, der am Bachufer gepflanzt ist, direkt an der Quelle. Da kann man nur aufblühen und gut wachsen. Und Gott sagt, wenn ihr meinem Gesetz gehorcht, sagt er zum Volk, wenn ihr meinem Gesetz gehorcht, dann werdet ihr leben. Das Gesetz ist eine gute Sache, nichts Schlechtes. Und darum sagt auch Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz wegzunehmen, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz ist gut. Und ich glaube, das leuchtet ein, weil wenn sich jeder Mensch auf dieser Welt an die 10 Gebote halten würde, als Beispiel, dann sind wir uns doch einig, wäre diese Welt ein besserer Ort, unabhängig vom Glauben. Einfach, weil es ein gutes Gesetz ist. Gottes Weisheit hat er uns mit auf den Weg gegeben im Gesetz. Ein weises, ein gutes Gesetz. Aber es gibt ein Dilemma. Und das Dilemma ist, wir Menschen sind eben wie wir sind. Und wir können das Gesetz nicht erfüllen. Wenn wir ehrlich sind, wir können nicht mal die 10 Gebote erfüllen. Und das ist die zweite Funktion, die das Gesetz hat. Weil es zeigt beinhart diese Diskrepanz auf zwischen uns Menschen und Gott. Das Gesetz hebt hervor, macht deutlich, wie weit wir Menschen, und zwar alle Menschen, von Gott weg sind. Und das heißt, früher oder später muss uns das Gesetz zur Verzweiflung bringen, weil wir erkennen, ich kann einfach nicht erfüllen, was hier gefordert ist. In unserem Abschnitt beschreibt der Petrus das als ein Joch, das nicht tragbar ist, das uns erdrückt. Und für all diejenigen, die denken, es geht aber doch, das Gesetz zu erfüllen, legt Jesus noch eins nach und sagt, Freunde, es geht um unser Herz, nicht einfach nur um die Tat. Das heißt, auch wenn ich nicht in der Tat morde oder stiehle oder die Ehe breche, wenn ich in meinen Gedanken hasse oder begehre oder meinem Kopfkino freien Lauf lasse, bereits dann breche ich das Gesetz, mache ich mich schuldig vor Gott. Das Gesetz ist gut, aber es kann uns nicht mit Gott ins Reine bringen. Und jeder Versuch, den wir unternehmen in diese Richtung, macht uns fertig. Das Gesetz erdrückt uns. Oder aber, es macht uns arrogant, es macht uns stolz, weil wir denken, wir können es ja doch erfüllen. Der ganze Grund, warum Jesus gekommen ist, ist der, weil Gott ganz genau weiß, dass wir Menschen uns nicht selbst retten können, sondern dass wir externe, göttliche Hilfe brauchen und die hat er uns gegeben in Jesus. Weil Gott so gut zu uns ist, gibt er uns genau das, was wir brauchen. Er bringt uns diese Hilfe, die wir so bitter nötig haben und die ist Jesus. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, und zurück in unseren Abschnitt gehen, in diese Geschichte, dann sehen wir, was hier eigentlich passiert. Diese Judenchristen, die hebeln mit ihrer Forderung Gottes Frohbotschaft aus. Sie hebeln seine Güte aus. Und sie führen die Menschen zurück in diese unerfüllbare Unterdrückung. Das, was noch nie funktioniert hat, das wollen sie jetzt trotzdem wieder den Leuten auferlegen. Und das ist ein absoluter No-Go. Und ich glaube sogar, bevor wir mit dieser Last leben müssen, dass wir Gott zufriedenstellen müssen, laufen wir besser, wenn wir gar nichts mit Gott zu tun haben. Und das ist auch die Erfahrung von der Anna. Sie ist leider zu dem Schluss gekommen, dass sie lieber nichts mit Gott zu tun hat, als wie so Glauben zu leben. Kann ich verstehen. Wir können und wir müssen zu unserer Errettung, zu unserem ewigen Leben nichts beitragen. Es ist allein das Vertrauen in Jesus Christus, das uns frei macht. Und wenn unser eigenes Herz oder andere Menschen Anklage oder irgendwelche Forderungen stellen, dann kann ich sagen, so wie es im Hebräerbrief steht, dass was Jesus gemacht hat, ist ein für allemal genug. Es ist erfüllt. Es braucht nichts, das man nachlegen muss. Es braucht nichts, um dieses Werk von Jesus gültig zu halten. Einfach nur deshalb, weil Gott barmherzig ist und nicht, weil wir es uns verdient haben. Der Paulus, der fleischt dieses Thema im Galaterbrief aus, total ein super Brief, wertvoller Brief. Und der Galaterbrief, der ist so die Parallele zu dem, was wir hier in der Apostelgeschichte 15 lesen. Genau die gleiche Situation, genau das gleiche Thema und es ist total spannend, sehr empfehlenswert, wenn du dich da vertiefen möchtest. Aus dieser jesusfeindlichen Position dieser Judenchristen folgt jetzt eine scharfe Diskussion mit dem Paulus, weil der lässt das natürlich so nicht stehen. Zu Recht. Die kommen natürlich auf kein Ergebnis und so beschließen sie, dass sie Rat suchen bei den Aposteln und bei den Ältesten in Jerusalem. Sie machen sich auf die Reise, kommen in Jerusalem an, aber da wiederholt sich eigentlich dieses Streitgespräch nur, wo sie bereits in Antiochia hatten. Und dann kommen wir aber zur Lösung. Und zwar ergreift der Apostel Petrus das Wort. Und er macht einen prägnanten, großen, wichtigen, zentralen Punkt. Und er sagt, liebe Leute, wir Juden und auch Sie, diese Heiden, wir sind alle durch Gottes Gnade errettet. Wir alle Menschen, egal ob Juden oder egal ob Heiden, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir alle stehen zu 100% in Gottes Abhängigkeit von seiner Barmherzigkeit. Alle sind wir nur durch Glauben gerettet. Keiner von uns hat was vorzuweisen. Was dann folgt, ist ein Bericht von Paulus und von Barnabas und sie berichten, was sie alles erlebt haben mit diesen Heidenchristen, wie Gott wirkt und wie Gott seinen Heiligen Geist ausschüttet, obwohl die nicht beschnitten sind, obwohl die nicht das Gesetz befolgen, dass Gott seine Bestätigung gibt über die volle, vollwertige Erlösung von diesen Heidenchristen. Und dann der dritte im Bund ist der Jakobus, der meldet sich dann zum Schluss zu Wort und er fasst nochmal zusammen, was gesagt wurde. Und dann sagt er, was wir hier gehört haben, das stimmt mit dem Wort der Propheten überein. Und er zitiert aus dem Alten Testament und sagt, es war immer schon Gottes Absicht, dass Gott Menschen zu sich selbst zieht aus den Völkern. Gottes Absicht war es immer schon, dass alle Menschen ihn selbst kennenlernen, ihn selbst suchen und ihn finden. Und insofern, sagt der Jakobus, was hier passiert, ist genau die Erfüllung von dem, was Amos schon ewig vorhergesagt hat. Und wir können und wir dürfen Gottes Wirken hier keine Steine in den Weg legen. Wenn Gott am Wirken ist, dann dürfen wir da nicht dagegen arbeiten. Der Jakobus ist ein total weiser Mann. Er hört hin und dann prüft er, was er gehört hat, anhand der Schrift. Warum macht er das? Weil Gottes Wort ist eine zuverlässige Autorität. Gott bleibt seinem eigenen Wort treu und er redet durch sein Wort. Kein übernatürliches Flash-Erlebnis, sondern er haltet sich an sein Wort. Und dann trifft der Jakobus ein Urteil. Alle drei, die hier ihren Bericht abgeben, sind sich einig. Alle drei, der Petrus, der Paulus und der Barnabas und auch der Jakobus, die unterstreichen eine Sache. Gott hat sich entschieden, uns Menschen ohne jegliche Gegenleistung durch Jesus ewiges Leben zu schenken. Aber dann sehen wir im Schlussplädoyer von Jakobus, da kommt ja nochmal was. Vers 29, da gibt es ja doch noch ein paar Bedingungen. Was zählt er denn hier überhaupt auf? Ist das jetzt bedingungslose Annahme von Gott? Oder müssen wir doch was tun? Warum erwähnt der Jakobus diese Dinge? Da redet er von Götzenopfer und von Blut und von Ersticktem und von Unzucht. Es ist eine ziemlich schräge Liste. Warum nennt er das? Es wirkt ein bisschen wahllos. Warum sagt er es überhaupt? Warum sagt er genau die Dinge? Warum sagt er nicht mehr? Warum redet er zum Beispiel von Unzucht, aber er sagt nichts über Morden oder Stehlen? Ist das plötzlich in Ordnung? Viele Menschen schreiben viele Dinge über diese Verse. Und in aller Kürze möchte ich die für mich plausibelste Erklärung an euch weitergeben. Diese Anweisungen, die bei diesem Konzil in Jerusalem verfasst werden, richten sich an Heidenchristen, an Nichtjuden. Und das bedeutet, diese Heidenchristen, diese Nichtjuden, die kommen aus einer Götzenkultur. Und in einer Götzenkultur gibt es natürlich einen Götzendienst. Und die zentralen Elemente von diesem Götzendienst sind das Götzenopfer, hängt mit Fleisch zusammen, und auch die Tempelprostitution, hängt mit Unzucht zusammen. Was die hier beschließen beim Konzil, ist, dass sich diese Heidenchristen von ihrem alten Leben, von ihrem Götzendienstleben fernhalten sollen. Das heißt, es ist kein neues Gesetz, es ist auch keine Bedingung, dass sie ewiges Leben bekommen, sondern es ist einfach ein konsequentes Ausleben von ihrer Bekehrung. Und es ist eine Erinnerung an sie, eine Warnung, eine Ermutigung auch, dass sie sich von diesem alten Leben und den Elementen dieses alten Lebens fernhalten sollen. Das deckt sich auch mit dem, was der Paulus sagt im Römerbrief. Und zwar sagt der Paulus, wir sind mit Christus gestorben und drum leben wir auch ein neues Leben. Ein Leben, das gefüllt ist mit Christus und nicht mit den Sünden unseres alten Lebens. Wenn wir von Jesus Vergebung empfangen und dann einfach weitermachen wie davor, dann macht das einfach keinen Sinn. Und es zeigt eigentlich, dass wir nicht verstanden haben, was Jesus wirklich vergeben hat. Wir verstehen die Vergebung nicht. Wir verstehen das Evangelium nicht. Es ist auch ein Spott Gott gegenüber, weil wir schätzen sein Opferwerk einfach total gering. Das Leiden, das Jesus auf sich genommen hat, ist uns egal, weil wir sündigen ja weiter. Und es wird uns auch von dieser versprochenen Lebensfülle fernhalten, weil es eben nicht das Evangelium ist. Ich habe am Anfang gesagt, dass wenn wir das Evangelium vergessen, auf eine von beiden Seiten kippen, entweder auf die Gesetzlichkeit oder auf die Seite des Liberalismus. Vielleicht kippen wir auf beide gleichzeitig, das kann auch sein. Gesetzlichkeit ist das dominante Element hier im Kapitel 15. Aber ich bezweifle, dass es deine Erfahrung ist, dass dich jemand damit konfrontiert hat, dass du das Gesetz des Mose halten musst oder dass du dich beschneiden lassen müsstest. Aber vielleicht ist es deine Erfahrung, dass es Menschen gibt, dass dir andere Menschen Dinge auferlegen wollen, die du tun musst, weil du Christ bist. Wenn du dieses oder jenes tust oder eben auch nicht tust, dann bist du kein guter Christ oder kein echter Christ. Du musst dich taufen lassen, du musst Geld spenden, du musst Mitglied werden, du darfst gewisse Musik nicht hören, du darfst gewisse Filme nicht anschauen, du darfst dich mit gewissen Leuten nicht treffen. Diese Liste könnte man endlos fortsetzen. Vorschriften und Regeln, die kein Leben bringen, die keine Fülle bringen, sondern einfach nur eng sind, ein Regelkorsett, das uns einzwängt und unterdrückt. Vielleicht sind aber auch nicht andere Menschen das Problem für dich. Vielleicht fühlst du dich einfach selbst ständig schuldig. Und auch das lastet auf dir. Und auch das hat nichts mit Fülle und Freiheit zu tun. Und das kenne ich sehr, sehr gut. Wenn unser eigenes Herz uns anklagt, ob es jetzt die anderen sind, oder wir selbst. Das Evangelium ist mächtig und es macht frei. Wir haben Freiheit, weil Jesus uns frei macht. Und diese Wahrheit, die muss in jedem Fall lauter in unser Leben hineinreden, als diese anklagenden Stimmen. Ob sie jetzt von anderen kommen oder von uns selbst, ist gerade egal. Diese Hoffnung, das Evangelium, diese frohe Botschaft muss immer lauter in mein Leben hineinreden, als diese anklagenden Stimmen. Um uns das in Erinnerung zu behalten, möchte ich noch zwei Emotionen aus dem Text herausnehmen. Und zwar geht es hier um Freude und um Ärger. Es sind zwei Emotionen, die sehr, sehr viel über unser Evangeliumsverständnis aussagen. Manche Menschen in unserem Abschnitt hier, die haben Freude und die verbreiten auch Freude. Und dann gibt es aber auch Menschen, die ärgern sich offensichtlich und die strahlen auch Ärger aus. Lies mal nach, wer hat im Abschnitt Freude und wer nicht? Freude vertreibt Furcht, aber die Furcht vertreibt auch die Freude. Jesus hat gesagt, das Beste, was uns passieren kann, was uns Menschen passieren kann, das Wertvollste überhaupt, ist die Tatsache, dass unsere Namen bei Gott im Himmel aufgeschrieben sind. Es geht nicht besser. Das ist wirklich Grund zur Freude. Das heißt, Freude ist ein ganz zentrales Element von unserer Gottesbeziehung. Gott fordert uns auf, uns fröhlich zu sein, Freude zu haben. Und das bedeutet nicht, dass unser christliches Leben ein Dauerhöheflug wird und wir ständig nur Freude haben und gar nicht anders können, als uns zu freuen. Das wird im Himmel so sein. Aber wenn unser Christsein ein dauerhafter Krampf ist, dann stimmt da was nicht. Und das kann mehrere Gründe haben, aber ein zentraler Grund ist der, vielleicht bin ich gerade von der einen oder anderen Seite des Evangeliums abgestiegen. Vielleicht wird meine Freude von der Vorstellung erdrückt, was ich alles tun muss, damit Gott zufrieden mit mir ist oder auch zufrieden mit mir bleibt. Vielleicht erdrückt das meine Freude. Oder aber vielleicht ist meine Freude an Gott weg, weil ich das mit dem Evangelium gar nicht so besonders finde. Ich finde das gar nicht so spektakulär. Es freut mich einfach nicht. Es lässt mich kalt. Und alles, was ich tun kann und auch immer wieder tun muss, ist diese unübertrefflich gute Botschaft in mein Leben hineinzureden. Lass dir diese Tatsache auf der Zunge zergehen, dass Gott dich und mich auch ohne irgendeine Zusatztat, ohne irgendeine Leistung annimmt. Und zwar, das ist eine Tatsache, die jetzt besteht. Er nimmt uns jetzt an, er liebt uns jetzt. Es ist nicht so, dass er irgendwie hofft, dass wir noch besser werden und dann diese zukünftige Version von uns liebt und annimmt. Jetzt ist alles vollbracht durch Jesus. Gott kennt jede Macke von dir und von mir, jede Kante, die wir haben. Und trotzdem nimmt er uns an, weil in Jesus ist das alles abgedeckt. Vielleicht gibt es dann auch eine besondere Situation, wenn wir es wieder mal vergeigen, wenn wir es falsch gemacht haben, wenn was daneben gegangen ist. Und genau dann kann ich hineinsprechen und sagen, es ist vergeben. Lass dir diese Tatsache auf der Zunge zergehen, dass es dein Herz voll macht und dass es dein Herz frei macht. Gott liebt dich und er hat dir vergeben, einfach wegen Jesus, ohne irgendeine Zusatztat. Die zweite Emotion in unserem Abschnitt ist Ärger. Lies doch mal nach, wer strahlt Ärger aus? Wo ärgere ich mich über andere Menschen und warum ärgere ich mich über andere Menschen? Wo fällt es mir dann richtig schwer, die Menschen so bereitwillig anzunehmen, wie Gott das mit mir gemacht hat? Und ich sage das nicht als Urteil, weil es ist ja nur logisch, dass aus meinem und aus deinem Herzen schlechte Dinge, schlechte Gedanken, schlechte Gefühle kommen. Aber frag dich, warum? Und der Grund ist der, es ist nämlich ein Moment der Selbstoffenbarung, wo an die Oberfläche kommt, was wir wirklich glauben. Und es ist ein Moment, wo du und ich, wo wir unser eigenes Herz am Schopf packen können und dann damit zurück zum Evangelium gehen und uns bewusst machen, diese Person, die uns ärgert, diese Person ist von Gott geliebt, allein deshalb, weil er gnädig und barmherzig ist, genau gleich wie bei uns. Und das muss ich meinem verärgerten Herz immer wieder sagen. Gnade kommt nicht nur zu mir, sondern auch zu den anderen. Paulus hat gesagt im Galaterbrief, das ganze Gesetz ist in einem Wort oder in einem Satz erfüllt, und zwar: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das können wir nur, weil Gott uns, und zwar ohne irgendeine Leistung vorab, in Jesus zuerst geliebt hat. Es ist allein der Glaube an Jesus Christus, der uns aus Gnade bedingungslose Annahme von Gott ermöglicht. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Es ist total simpel und trotzdem vergessen wir es so schnell und füllen es mit anderen Dingen, genau wie es hier in der Apostelgeschichte 15 passiert ist. Und deshalb halten wir diese Wahrheit, diese Fülle zentral. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, du kennst unser Herz. Du weißt, wie verdreht es ist, und du weißt auch, wo wir Gefahr laufen, von deinem Evangelium abzuweichen, wo diese Gefahr für uns selbst lauert, aber auch für andere in unserem Umfeld. Und ich möchte dich bitten, dass du deine Gnade immer wieder in unser Leben füllst und fließen lässt, dass es uns neu überwältigt und dass unser Leben zu einer Quelle wird von deiner Fülle und deine Herrlichkeit nach außen dringt. Ich danke dir so sehr, dass du keine Leistung erforderst von uns, sondern dass du die Zügel in die Hand genommen hast und dein Werk an uns weiterhin vollbringst. Und so bitte ich dich, hilf uns, dass sich unser Herz immer wieder an dein Evangelium erinnert, deine gute, unübertrefflich frohe Botschaft. Amen.